So, seid ihr ready for the word? Habt ihr Hunger? Wir sind ja hier ein Restaurant, geistiges, oder? Ihr müsst schon mit Hunger kommen, sonst wird das nichts. Komm, wir bereiten uns vor. Papa, ich danke dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass dein Wort lebendig ist und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Und danke, dass du uns heute Morgen auch wieder satt machst mit frischem Brot aus dem Himmel. Danke, dass du uns Gutes gibst. Danke, dass du uns nur das Allerbeste gibst. Danke, Vater, dass unser Herz jetzt auch vorbereitet ist, wie Barbara das gebetet hat, dass der Ackerboden offen ist, den Samen empfängt. Vater, dass es Frucht bringt für uns. Und danke, dass dein Wort nicht leer zurückgeht, sondern das tut, wozu du es aussendest. Vater, danke für das, was du heute für uns hast. Wir preisen dich dafür in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Amen. Halleluja, halleluja. Nochmal ein klein bisschen Wiederholung von letzter Woche oder vorletzter Woche. Letzte Woche hatten wir ja Lobpreisgottesdienst. Hebräer 1. Nochmal Hebräer, wenn ihr das lest zu Hause, das ist ein dicker Saft. Wenn man manche Briefe vergleicht, das eine ist vielleicht ein Bier, das andere ein Glas Wein, das andere ist vielleicht nur Wasser, aber Hebräer ist ein dicker, fetter Saft. Da ist ganz viel drin. Ja, und nochmal zur Wiederholung, wir sind keine Juden, manches verstehen wir vielleicht nicht gleich, aber es gilt für uns genauso heute, weil das Wort für uns ist. Amen. Und da lesen wir, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat. Also wir haben keinen stummen Gott. Ich wundere mich immer, wenn mir Christen sagen, ich habe gebetet und Gott hat nichts gesagt. Ja, da hast du nicht den richtigen Kanal drin gehabt. Aber senden tut Gott permanent, hier steht's. Gott redet viel und auf vielerlei Weise. Vielleicht redet er nicht so, wie du das erwartest, aber er redet. Amen. Und er redet zu uns, warum? Weil er uns liebt. Ha? So, weiter, nächster Vers. So hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ist das nicht der Hammer? Ein Tag gilt für Gott wie 1000 Jahre wie ein Tag. Also, seit Jesus gegangen ist, sind 2 Tage her aus Gottes Sicht. Für uns eine halbe Ewigkeit. Für Gott sind es nur 2 Tage. Nur, dass wir das mal verstehen, was hier steht. Okay? Den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Den er eingesetzt hat zum Erben über alles. Und da wir Söhne sind, genauso wie Christus, sind wir auch was? Erben. Uns gehört das Wort. Deswegen heißt es Altes Testament, Neues Testament. Ein Testament ist eine Vollstreckung eines Todes oder der Nachlass von jemand, der was ist? Gestorben ist. So haben wir ein Neues Testament. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, als Christen, als wiedergeborene Christen, dass wir den Dinge aus dem Alten Testament lesen mit der Brille des Neuen Bundes. Und hier scheitern die meisten Christen. Ja, wenn du die Psalmen liest, Da betet David ganz oft, Herr, vernichte meine Feinde. Jetzt denken manche, das beten wir heute noch. Oh Herr, du siehst meinen Chef. Oh, ich habe schon wieder eine Abmahnung. Herr, vernichte ihn. Das beten wir nicht mehr, weil unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Okay? Er hat zu uns geredet durch den Sohn. Und der Sohn redet immer noch zu uns. Er redet jeden Tag zu dir, zu deinem Gewissen, durch Umstände, durch Menschen, durch die Bibel. Gott ist ein Gott, der redet. Und das macht mir Mut. Dir auch? Ich meine, wenn du das Alte Testament liest, da steht mehr drin, wie im Neuen Testament, was Gott direkt gesprochen hat. Aber wenn wir nicht verstehen, dass viel davon Gesetz ist und Gesetz für uns nie gegolten hat, ich finde es immer seltsam, wenn Christen das Gesetz halten wollen. Das Gesetz war für die Juden und nur für die Juden. Wir sind keine Juden. Obwohl wir doch eingepropft sind in diesen Stamm. Aber wir waren nie unter dem Gesetz. Sondern mit deiner Wiedergeburt wurdest du hineingeboren in was? In den neuen Bund. Wir waren nie unter dem Gesetz und wir werden nie unter dem Gesetz sein. Und hier scheitert die Christenheit seit 2000 Jahren. Sie vermischen ständig den alten Bund mit dem neuen Bund. Und die Bibel sagt, der neue Wein ist für neue Schläuche. Du bist ein neuer Schlauch. Sobald du wiedergeboren bist, bist du ein neuer Schlauch. Und wenn du dich füllst mit dem neuen Wein, freust du dich. Der Wein ist der Heilige Geist. Wenn du versuchst, neuen Wein, Freude, Friede, Gerechtigkeit, die Dinge des Geistes, in einen alten Schlauch zu füllen, in einen Menschen, der nicht wiedergeboren ist, was passiert? Es wird ihn zerreißen. Bumm! Und weg ist er. Warum? Weil er nicht den neuen Wein ertragen kann. Denn der ist lebendig und sprudelt und blubbert und gärt. In dem Fall was Positives. Und so müssen wir aufpassen, mit was wir uns füllen als Christen. Ich verstehe nicht, dass es noch Christen unter Verdammnis gibt. Die Bibel sagt uns ganz klar, es gibt 20% Verdammnis für jeden, der in Christus ist. Einem. Keine? Oh Mann, ihr seid Bibelleser. Warum sind so viele Christen in Verdammnis, wenn Gott sagt, es gibt keine Verdammnis von mir für euch? Aber der Teufel hat gesagt, Thomas. Ja, dann lass ihn doch reden, der quatscht immer. Das Fernsehen ist voll, Hollywood ist voll vom Teufel, die Nachrichten sind voll vom Teufel, der quatscht auch. Aber wir müssen uns entscheiden, wem hören wir zu, welchen Wein lassen wir in uns hinein? Den alten Wein oder den neuen Wein? Das ist eine Entscheidung. Die triffst du. Und leider wird in den meisten Gaststätten immer alter Wein ausgeschenkt. Hast du dich mal gefragt, warum Jesu erstes Wunder Wasser zu Wein war? Damit die sich alle besaufen können. Nein, es war eine prophetische Botschaft seines Dienstes. Ich werde Wasser ohne Inhalt zu Wein verwandeln, voll des Geistes. Amen. Und was sagte der Mundschenk? Alle schenken erst den guten Wein aus und wenn sie besoffen sind, den schlechten. Du machst es andersrum. Du gibst gleich den guten Wein. Sagt uns das was heute Morgen. Musst du erst den schlechten Wein trinken, dass du dann den guten kriegst. Was gibt dir Jesus sofort? Den guten Wein. Trink den guten Wein. Für die guten Freunde. Amen. Halleluja. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau dir an, wie Jesus war. Dann weißt du, wie Gott ist. Ist nicht schwierig. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Leute, ich sage euch was. Das ist meine Überzeugung nach 30 Jahren Christsein. Es gibt welche, wie in den Tagen Jesu, die sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Und es gibt andere, die sagen, so ein Quatsch. Das ist doch derselbe Laberheiner wie alle. Oh, wie viel Messias haben wir schon gesehen. Aber die Entscheidung ist, auf was für ein Ackerboden fällt das Wort? Ist es ein guter Boden oder ein schlechter Boden? Das schauen wir uns gleich noch an. Was passiert mit dir, wenn du das Wort hörst? Ich habe hier viele Menschen kommen und gehen sehen. Und nicht, dass ich daran Freude habe, aber viele, die gegangen sind, sind gescheitert. Weil sie ihr Leben nicht auf den Fels gebaut haben. Jesus hat gesagt, Stürme und Winde und Wasser werden kommen. Wenn du Christ wirst, ist nicht von heute auf morgen alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich wünschte, ich könnte das predigen, auch für mich selber. Aber die Stürme kommen. Die Stürme kommen. Und die Frage ist nicht, kommt der Sturm oder nicht. Die meisten Christen beten, Herr, bewahre mich vor dem Sturm. Und Gott sagt, Sturm ist cool für dich, das macht Spaß. Oh, ich habe aber Angst davor. Habe ich erzählt letzte Woche oder vor zwei Wochen. Bei den Rockern sind wir immer in die Weinberge hoch, wenn ein Gewitter war. Da haben wir Odin angeschrien und haben einen auf harte Männer gemacht. Ich fand's cool, wenn der Blitz neben dran rein ist. Oh, alter Vater, ah ja, nichts anmerken lassen, wir sind ja coole Rocker. Aber irgendwie war's trotzdem cool. Manchmal denke ich zurück, muss ich schmunzeln und manchmal denke ich, war schon als cool, wenn der Sturm da war und wir waren da. Ja, ich denke, so geht's manchem Seemann. Ein Frischling auf dem Boot bei der Seefahrerei, der hat Angst vor dem Sturm. Aber nach dem ersten, zweiten, dritten Sturm merkst du, nichts wird so heiß gegessen wie gekocht. Dann machen Stürme plötzlich Spaß. Und in Amerika gibt's Tornados. Und einmal ist ein Tornado bei uns vorbeigezogen, als wir noch in Texas wohnten. Und ich bin ja German, gell? Da sind die Mülltonnen weggeflogen, so 20 Kilometer weg sind die Häuser weggeflogen und die Autos. Und bei uns fing an, das Dach abzuheben, so die Schindeln. Da habe ich meinen Hammer geschnappt, meine Nägel und bin aufs Dach. Meine Frau hat geschrien, spinnst du, komm runter. Ich sage, nix, das macht Spaß. Mein Dach sah aus wie ein Igel. Und ich stand oben und habe gerufen, I am an Eagle. Und dann den nächsten Tag alle Nachbarn, du bist ja nicht ganz sauber. Wir waren alle und haben Angst gehabt. Gehst du aufs Dach? Sag, ich fand das cool. Es waren noch so Nachwehen. Aber ich habe gedacht, mein Dach fliegt nicht weg. Den Ärger tue ich mir nicht an. Und mein Dach war noch heile. Drumherum war das ganze Dächer abgedeckt. Die bauen ja alles aus Pappe da drüben. Ist ja eine andere Geschichte, aber. Dann kam ein Vermieter. Was ist das denn hier? Sag, ich habe dein Haus gerettet. Das gibt's aber einen Bonus, oder? You crazy Germans. Ja, ich war dann ein bisschen berühmt. Ich war das Haus mit dem Igeldach. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, Halleluja. So, Stürme werden kommen. Aber Jesus hat uns gesagt, wenn wir unser Haus auf Felsen bauen, macht der Sturm uns wie viel? Nichts, gar nichts. Wisst ihr, und ich glaube, da will Gott uns hinführen. Möchtest du selber, wenn du Kinder hast, Kinder haben, die total von Angst getrieben sind, bei jedem Ding zusammenzucken, oder möchtest du coole Kinder haben? Ich möchte coole Kinder haben. Natürlich nicht, dass die auf der anderen Seite vom Pferd fallen, denken, sie sind die coolsten. Aber ihr habt schon verstanden. Die selbstständig werden, die reif werden. Die Bibel nennt es reif werden. Und da scheitern die meisten Christen. Warum? Weil sie ein schlechtes Brot essen. Weil sie das nicht in der Lehre bekommen. Sie kriegen Eier-Bobaya-Predigten jeden Sonntag. Und ich möchte mich da nicht, ich möchte mir nicht erlauben, über irgendjemand zu urteilen. Ich bin durch viele Tränen durch, deswegen bin ich so heute, wie ich bin. Und der eine mag mich, der andere nicht. Aber ich halte meinen Kurs. Amen. Ich halte meinen Kurs. Und es ist nicht immer leicht. Wo ich angefangen habe zu predigen, hat Gott mir eine Vision gegeben. Ich sah mich auf so einem Schiff, werde ich nie vergessen, wie bei Captain Jack Sparrow. Und vor mir war so ein riesiger Messingkompass. Und da hat Gott zu mir gesagt, Thomas, wenn du deinen Dienst erfolgreich machen willst, schau auf den Kompass. Und nur auf den Kompass. Und ich sag, wer ist denn der Kompass? Der Heilige Geist. Und da hat Gott zu mir gesagt, weißt du, Thomas, es werden Leute aufs Boot kommen, die loben dich, die anderen werden dich zerreißen. Die einen wollen, dass du auf dem Boot bleibst, die anderen wollen dich runterwerfen. Aber du schaust nur auf den Kompass. Und da hat Gott mir gesagt, Winde werden kommen. Die werden dich nach links drücken, die werden dich nach rechts drücken. Das Einzige, was dich rettet, ist was? Wer weiß es noch? Auf den Kompass schauen. Dann hat Gott zu mir gesagt, es werden Zeiten sein, wo eine Flaute ist, kein Wind. Da steht alles. Und du denkst, es geht nichts mehr vorwärts. Auf was schaust du? Auf den Kompass. Dann hat Gott gesagt, es werden Strömungen kommen. Das sind unsichtbare Kräfte, die merkst du nicht. Du merkst nicht auf dem See dass, oder auf dem Meer, dass du abdriftest. Nur durch eine Sache. Durch was? Wer weiß es noch? Durch den Kompass. Du gibst dir heute Morgen selber Antwort, nicht mir. Amen. Der Heilige Geist ist auch dein Kompass. Du brauchst etwas, was die Konstante ist in deinem Leben, wo du die Wahrheit kennst. Amen. Nicht mit der Lüge aufs Glatteis gehst. Und wir müssen verstehen, Leute, das ist einer der wichtigsten Sätze heute Morgen in der Predigt. Die Bibel ist nicht irgendein Buch unter vielen Büchern. Das, was Gott gesagt hat, ist nicht eine Stimme unter vielen Stimmen. Es ist die einzige Stimme, die die Wahrheit spricht. Amen. Und das verstehen wir heute nicht mehr. Vorletzte Woche habe ich euch gesagt, wir leben im Kommunikationszeitalter. Jeder redet, jeder hat was zu sagen. Wenn ich was zu sagen hätte, würde jeder Kommentar im Internet 1 Euro kosten. Das wäre ganz schnell erledigt mit den vielen Hasskommentaren und die ganzen Leute, die nichts anderes zu tun haben, wie Kommentare schreiben. Die haben von nichts eine Ahnung, aber davon ganz viel. Und das teilen sie. Aber wenn du auf das Wort schaust, und das Wort ist der Fels. Amen. Das ist der Fels, der dich rettet. Als Moses sagte, Vater, darf ich dein Angesicht sehen, sagte der Vater, das geht nicht. Weil du noch nicht wiedergeboren bist. Sonst wirst du sterben. Wenn du wiedergeboren bist, kannst du mein Angesicht sehen. Amen. Aber ich stelle dich auf einen Felsen und dann werde ich an dir vorübergehen. Dieser Felsen war nicht ein Felsen, es war Christus. Ich stelle dich auf Christus, dann kannst du meinen Rücken sehen. Ohne Christus können wir nicht zu Gott kommen. Am Anfang schon. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott war das Wort. Hier redet es von Christus. Und heute ist es, glaube ich, eine große Gefahr für viele Menschen zu sagen, ja, Gott sagt so, der Thomas sagt so, der Franz sagt so. Du musst dich entscheiden, welchen Wein lässt du in dich hinein? Was ist der Wein, der dir hilft, der dich baut, der dich tröstet, der dir weiterhilft, der deinen Glauben stark macht oder eben nicht? Richtig? Und deswegen ist so entscheidend wichtig, dass du verstehst, wie wichtig das Wort Gottes ist. Amen. Manchmal diskutiere ich mit Moslems. Sagen sie, ich will keinen Gott, der am Kreuz hängt. Schwacher Gott, will ich nichts. Sei, hast du nichts verstanden? Gott hat den Preis bezahlt, den du hättest bezahlen müssen. Das macht für die keinen Sinn. Ja, aber Mohammed hat gesagt. Und die Bibel ist alles falsch, die ist von Menschen geschrieben. Sag, ich frage dich jetzt nur eine Frage, die darfst du mir beantworten. Was war zuerst? Das Original oder die Fälschung? Was war zuerst, die Bibel oder der Koran? Okay. Oh Mann, muss ich nachdenken lernen. Ja, wisst ihr, der Koran ist so einfach zu verstehen, genauso wie die Bibel. Die Bibel ist voll davon, wo Gott sagt, das ist mein Sohn, das ist mein geliebter Sohn, das ist mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. So geht die ganze, das ganze Neue Testament geht so durch. Der Koran fängt gleich so an und geht die ganze Zeit so durch. Ich habe keinen Sohn, Gott wird, Allah wird nie einen Sohn haben. Der Koran geht nur drum, ist nur ein roter Faden durch den Koran, zu sagen, dass alles, was in der Bibel steht, stimmt nicht. Aber der Kern von allem ist, dass Gott keinen Sohn hatte. Aber das Lustige im Koran ist, Gott hat ja einen Sinn für Humor. Der Name Jesus steht 27 Mal im Koran und Mohammed nur 6 Mal. Schon lustig, oder? Wenn ich es noch richtig weiß. Vielleicht um ein, zwei verdreht, müsste man nachgeben. Ist das nicht interessant? Und dann sagt der Koran, Jesus war ein Prophet von Gott. Wenn Jesus ein Prophet von Gott war, dann müsste der auch doch eine Botschaft von Gott haben. Was war Jesus' Hauptbotschaft? Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Ah, nix gut diese. Ich alles glaube in dies nix. Ja, dann stimmt was nicht. Entweder war Jesus kein Prophet, dann ist dein Koran falsch. Oder er war ein Prophet, dann musst du auch glauben, was er gesagt hat. Ich kann auch nicht das Grundgesetz nehmen und sagen, das nehme ich, das nehme ich, das gefällt mir nicht. Amen. Wow, keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin, aber ist lustig. Wir dürfen uns entspannen. Wir haben das Original. Wir haben das Echte, nicht die Abschrift, die verfälschte Abschrift, oder? Und ich sage euch, die größte Erweckung ist unter den Moslems. Die größte Erweckung seit über 10 Jahren ist im Iran. Die gehen auf 50% Christen zu. Wisst ihr das? Das ist der Hammer. Vor 10 Jahren hatte ich eine Nachricht von einem Evangelisten, der sagte, 10% der Iraner sind wiedergeboren. Die haben Gott ist gut auf dem Taxi draufstehen. Da werden die angehalten von der Scharia-Polizei. Warum steht da Gott ist gut? Da steht natürlich Allah ist gut, ja? Ja, sagst du Allah ist schlecht? Nein, das sage ich nicht. Aber warum sagst du Gott ist gut? Wisst ihr, im Koran steht nicht ein einziges Mal, dass Allah Liebe ist. Nicht ein einziges Mal. Im Koran und in den Hadithen steht 42.000 Mal, dass Gott hasst. Das ist ein strafender, hassender Gott im Koran. Unser Gott ist ein liebender, vergebender Gott. Amen. Wenn ein Moslem zum Glauben findet zu Jesus, die brennen wie eine Fackel. Denen musst du nichts sagen. Mit demselben Eifer, wie sie vorher dagegen waren, sind sie dann dafür. Amen. Wenn du die Wahrheit entdeckst. Was macht die Wahrheit, wenn du sie entdeckst? Die macht dich frei und es wurscht, egal wo du herkommst. Egal, was dein Background war. Die Wahrheit macht dich frei. Halleluja. Boah, ich habe 2 DIN A4 Seiten. Heute müssen wir überziehen. Aber kurz vor 4 höre ich auf, versprochen. Halleluja. Okay, nächster Vers. Nee, noch einmal zurück. Das ist wichtig. Das will ich euch noch schön zeigen. Nochmal zur Wiederholung. Jesus hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Jesus hat sich gesetzt. Ganz wichtiger Aspekt im neuen Bund. Es ist vollbracht. Jesus hat sich gesetzt. O Heiland, steh auf und greif ei. Und der Herr sagt, nimm das Wort, mach du. Ah, nee, komm du vom Himmel runter. Sag, das habe ich schon mal gemacht. Ich habe es aber erfüllt. Nee, wenn du jetzt kommen würdest, dann... Nein, das Wort in deinem Mund ist genauso stark wie das Wort in seinem Mund. Amen. Ist das wahr? Das ist die Wahrheit. Halleluja. Okay, heute gehen wir zu 2, Hebräer 2. Machen wir weiter. Ich kürze heute ein bisschen ab, sonst wird's alles zu viel. Hebräer 2, ab Vers 1. Lies, was hier steht. Darum sollen wir desto mehr achten auf das, was? Auf das Wort. Oh Thomas, du predigst immer das Wort. Ich gehe lieber zu den Healing Rooms. Da beten alle nacheinander dasselbe für mich. Oder ich gehe zu den Kuschel Rooms. Und dann gehe ich zu den Mitleid Rooms. Das geht bei den Christen am allerbesten. Du Armer. Kann man alles machen. Aber es bringt dich nicht vorwärts. Amen. Ein Trainer, der dich trainiert, egal in welchem Bereich, ob Fußball, ob Tennis oder Bodybuilding. Bodybuilding ist mein Lieblingsbeispiel, da versteht jeder. Du drückst dreimal die 50 Kilo und sagst dann, oh, ist das schwer. Und der Trainer sagt, habe ich mir auch gerade gedacht. Komm, drei reicht. Also nächstes Mal machen wir nur noch 2,5, ich helfe dir dann. Was ist denn das für ein Trainer? Ja, ich will zur Olympia. Ja, das wird. Die sind da alle Menschen lieb, da darfst du bestimmt mitmachen. Jeder, wo das sieht, wird sagen, das ist ja ein Witz. Aber wisst ihr, oft bei Christen ist es das Gleiche. Die haben irgendein Wehwehchen, sagt, Glaube, brech durch. Ich habe schon dreimal gebetet, Thomas, ist nichts passiert. Dann bete das vierte Mal. Aber vorher füll dich mit dem Wort, dass du richtig betest. Nicht mehr betest, Heiland, komm vom Himmel, heile mich. Denn das hat Jesus schon getan, 2000 Jahre zurück am Kreuz. Der hat dein Konto gefüllt, du musst nur abheben. Amen. Leute, Heilung ist am leichtesten für Ungläubige. Malis hat vor ein paar Wochen den Peter mitgebracht, ein 82-jähriger Mann, Prostatakrebs. Ich kenne den nicht. Ich sagte zu ihr, ja, der ist gerade bei mir zu Besuch. Wir müssen jetzt den Notarzt rufen, der hat Blasenverschluss. Oder würdest du für ihn mal beten? Nee, ich hab keinen Bock. Ja, habe ich gesagt, komm ich schön drüber. Ich kenne den Mann nicht, noch nie in meinem Leben gesehen. Ich bete 2 Minuten für den, sag so, jetzt gehe ich wieder, ich habe Besuch daheim. Ein paar Minuten später ruft sie an, boah, der ist total happy, die Schmerzen weg, alles gut. War er beim Arzt, Prostatakrebs weg. Habe ich jetzt was Besonderes gemacht? Habe ich irgendwie die über-super-duper Salbung? War ich an dem Tag so gehorsam, dass der Herr sagt, oh, der Thomas war heute so lieb, heute kriegt er die Heilungssalbung. Nein, nichts von alledem. Ich habe gar keine Lust gehabt, für den zu beten, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich bin rüber, habe gebetet für ihn und habe in Anspruch genommen, was mir gehört. Was gehört mir? Das Evangelium. Verkündet die gute Botschaft. Heilt die Kranken. Legt ihnen Hände auf. Ist es schwierig? Brauche ich da Abitur zu? Nein. Ich habe es einfach nur im Gehorsam gemacht. Und manchmal bete ich für Leute, da klappt's nicht. Am schwierigsten ist für Christen für Heilung beten. Weil die sind schon so versaut, weil die wurden bebetet. Schwester, hast du Schmerzen? Ich bete mal für dich. Oh, lieber Heiland, wenn du kannst, dann heil dich, Schwester. Wie die Jahreslosung dieses Jahr. Ich habe gedacht, im Dezember, ich kriege einen Anfall. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich komme, hilf mir nicht zu kommen. Ich verstehe solche Sachen bei Christen nicht. Jeder Kalender voll davon, jeder christliche Verlag macht da mit. Ich frage mich immer, sind die bekloppt? Ist das böse jetzt? Das ist die Wahrheit. Das war ein nicht wiedergeborener Christ, der diese Aussage macht und die ist völlig logisch. Er würde gerne glauben, aber kann nicht. Das ist normal. Und deswegen sagt er, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Man spürt, da ist noch. Aber du, wenn du wiedergeboren bist, was passiert in diesem Moment? Du bist zu 100% versöhnt mit Gott. Du hast Zugang zu allen Reichtümern. Dem Moment deiner Bekehrung, wo du Jesus einlädst als den Herrn deines Lebens, bist du Erbe geworden. Von allen Dingen. Amen. Hey Leute, ich habe eine Jugendgruppe gekannt in Mosbach. Vor 20 Jahren. Ein Junkie hat sich bekehrt. Mosbach war ganze Zeit lang kleine Stadt, kleine Kreisstadt. Der zweitgrößte Drogenumschlagplatz Deutschland nach Frankfurt. Hunderte von Junkies. Und der hat Jesus gefunden durch ein Buch. Und dann ist er einfach rum, der wusste von nichts. Der hat den ganzen anderen Junkies gesagt, hey, Jesus liebt dich. Probier's mal aus. Auf einmal war da ruckzuck eine Gruppe von 65 ehemaligen Junkies, die alle heil wurden und gesund. Die haben sich einfach getroffen in Mosbach. Dann ist er hingegangen zu einem Laden, der stand leer. Da hat der Mann gesagt, was suchen Sie denn hier? Ja, ich habe gesehen, der Laden ist leer. Ja, wollen Sie den mieten? Ja, aber ich habe nicht viel Geld. Ja, was könnten Sie denn zahlen? Ja, 100 Mark. Gut, kriegen Sie den Laden mitten in der Fußgängerzone. Dann haben die da einen Laden gehabt und haben Kaffee aufgemacht. Für Junkies und immer mehr. Das hat sich rumgesprochen. Das ist eine wahre Geschichte. Ich kenne die Leute alle persönlich. 2 Jahre war Erweckung unter den Junkies. Wisst ihr, was dann passiert ist? Dann kam ein Pastor. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Wer hat euch eingesetzt? Wer hat euch das gesagt, dass ihr das tun dürft? Und da haben sie sich leider untergeordnet. Innerhalb eines Monats war alles kaputt. Der Heilige Geist fängt an und der Teufel schickt die Religiösen. So stirbt immer alles. durch Religion. Die wussten nicht, dass jemand sie einsetzen muss, um für die Kranken zu beten. Die haben es einfach gemacht, weil es im Wort steht. Und die wurden alle geheilt. Selbst der Bürgermeister wurde darauf aufmerksam. Was macht ihr denn da? Seid die Polizei hat schon gesagt, wir haben gar nicht mehr so viel Ärger, seit ihr da seid. Leute, das ist Heilung für eine Stadt. Aber die Religiösen kamen und sagten, es muss euch jemand einsetzen. Ich bin der Chef hier und ihr dürft meine Sklaven sein. Nennt sich dann Schafe. Mörr, mörr. Der Heilige Geist ist genug, wisst ihr das? Wenn ihr abstürzen würdet mit dem Flugzeug auf einer einsamen Insel und da wäre niemand, ihr wärt in der Lage, die Bibel 1:1 zu schreiben unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Glaubt ihr das? Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Uns an alles zu erinnern. Wer ist der Urheber? Wer ist der Schreiber von der Bibel? Der Heilige Geist. Ohne ihn kannst du es nicht lesen. Aber mit ihm verstehst du alles. Und du fängst an zu brennen. Du glaubst einfach, dass wenn du jemand die Hände auflegst, dass der geheilt wird. Fertig. Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Wenn er nicht geheilt wird, frag nicht warum, geh weiter. Halte dich nicht mit Dingen auf, die nicht funktioniert haben, sondern geh weiter. Tüftler, die Dinge erfinden, die bleiben nicht stehen, weil es beim 300. Mal nicht geklappt hat. Die machen weiter. Amen. Ist das gut? Entscheide dich für das richtige Wort, was du hörst, mit was du dich füllst. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht. Auf was sollst du schauen? Auf den Kompass. Und wer ist der Kompass? Der Heilige Geist. Wer offenbart dir das Wort? Heilige Geist. Der Korintherbrief sagt, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Amen. Nächster Vers. Damit du nicht am Ziel vorbeitreibst. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, Strafe, für jeden unterm alten Bund, sofort kam die Strafe, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Okay? Wir lesen das aus der Brille des neuen Bundes. Gibt's für uns noch Strafe?
Nein.
Die Strafe liegt auf wie viel Prozent? Danke, ihr seid super. Okay? Aber hier nochmal zur Ermahnung. Wenn die damals sofort gestraft wurden, weil sie dem Wort nicht gehorsam waren. Nächster Vers. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Seht ihr das? Es ist nicht wichtig, was Menschen sagen. Es ist nicht mal wichtig, was ich heute Morgen predige. Ich mache euch nicht zu meinen Jüngern. Ich mache euch zu Jüngern Jesu. Seid ihr ja schon. Aber ihr könnt prüfen, ob das stimmt, was ich sage, oder ob das in euch widerhallt, oder ob ihr sagt, das ist so ein Quatsch. Wenn es aber in euch widerhallt, dann merkt ihr was. Wie wollen wir entrinnen zu einem so großen Heil, wenn wir nicht achten, dass seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn, mit der Predigt des Herrn. Das Heil nahm Anfang mit der Predigt des Herrn. Amen. Im alten Bund war jede Sünde nur bedeckt. Bis wann? Bis zum Kreuz. Die war nicht weg. Die wussten auch nicht, dass die Sünde weg sind. Alle Sünder, denen Gott vergab, wussten, oh Mann, mein Kämmerlein ist voll mit Sünde. Aber Gott strafte sie nicht, weil er aufs Kreuz schaute. Okay? Wie ist es nach dem Kreuz? Gott nimmt die Sünde weg und jeden Tag denkt er dran. Er nimmt sie weg, wirft sie hinab in wohin? Da kann sie niemand mehr holen. Das ist für uns ein Bildnis, dass wir verstehen, Gott wirft sie hinab ins tiefste Meer. Und was sagt Gott? Er denkt nicht mehr dran. Die meisten Christen, die ich kenne, sagen, ja, ich habe der Schwester vergeben, aber. Ich nenne das Aberglaube. Vergeben hast du dann, wenn du nicht mehr dran denkst. Amen. Meinem Vater habe ich gleich vergeben, meiner Mutter war ein Prozess über 5 Jahre mit 4 Ansätzen. 5 Jahre habe ich gebraucht, meine Mutter zu vergeben. Ist das schlimm? Nein, weil der Weg war das Ziel. Schlimm wird's für Gott nur für die, die sagen, nein, ich will nicht. Richtig? Petrus und Judas. Beide haben die genau selbe Sünde gemacht. Petrus gereute es und er weinte und Gott sagt, in Ordnung, vergeben. Judas weinte nicht wegen seiner Sünde. Er weinte, weil er seine Position verloren hat. Stolz. Und Gott hat ihm nicht vergeben können. Stolzen Menschen kann Gott nicht vergeben, denn Stolzen widersteht Gott. Amen. Und es ist gut so, weil sie sonst noch mehr in die Irre gehen. Das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn bei uns und uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Gottes Wort ist kräftig. Amen. Und es ist die Leuchte auf unserem Weg. Das ist, was Bärbel vorhin gebetet hat. Es ist ein Licht auf unserem Weg. Es zeigt dir, wo du hingehst, wo es richtig ist. Amen. Weißt du, der Heilige Geist ist mein eingebautes Navi. Ich brauche kein Navi. Mich kannst du irgendwo rauswerfen, ich weiß, wo ich hin muss. Ich bin wie so ein Hund, ich laufe immer heim. Gestern sind wir auf die Autobahn gefahren und es sagt der Heilige Geist, guck nach Störungen. Ich gebe ins Navi ein, Störungen vor uns, ungefähr 2 Kilometer, 1,5 Kilometer vor der nächsten Ausfahrt, stand Feuerwehr unterwegs, Rettungsgasse freimachen, schwerer Unfall, Vollsperrung. Da sind wir runtergefahren, 10 Kilometer Landstraße und wieder drauf. Das ist mein Gott. Wir hatten einen Termin. Amen. Gott redet zu dir. Redet er oder redet er nicht? Er redet. Wir hören nicht immer zu. Das ist das Problem. Das ist unser Problem. Und das ist learning by doing. Immer mehr zuzuhören, sagen, Herr, was sagst du zu mir? Und daraus werden wir weise. Amen. Lukas 22, Vers 31. Lukas 22, Vers 31. Und auch das müssen wir lesen aus der Brille der neuen Schöpfung. Okay? Simon, Simon, wer ist Simon? Petrus. Okay? Am Abendmahl. Siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie der Weizen. Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie der Weizen. Was heißt das? Zu gucken, wer von euch ist schwach? Wen kriege ich mit meinen Verlockungen? Wen hat er bekommen? Judas, der das Geld liebte. Für was hat er Jesus verraten? Für das, was er liebte. Das Geld. Und hier siehst du ein Prinzip. Satan versucht immer zu gucken, wer wo schwach ist. Das macht er heute noch genauso. Aber es gibt einen Unterschied zwischen uns und Petrus dort. Was ist der Unterschied? Wir gehören 100% Christus. Und wir haben einen, der in uns lebt und der ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Aber es kann uns auch passieren, dass wir Satan auf den Leim gehen, wenn wir seine Lügen glauben. Das Prinzip bei Adam und Eva hat sich bis heute nicht verändert. Es ist noch genau dasselbe. Richtig? Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keiner Frucht essen? Ja, hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, von einer Frucht. Es gab Milliarden von Bäumen im Paradies. Und einen hat Gott verboten. Der Satan dreht es rum, sagt, von einem darfst du essen, Milliarden darfst du nicht essen. Kennt ihr das irgendwoher? Allen geht so viel besser wie mir. Immer trifft es mich, euch armer Mensch. Richtig? Das sind Strukturen, die Gott in dein Denken gibt, das Feind in dein Denken gibt, wenn du ihm zuhörst. Alle werden bevorzugt, nur ich nicht. Am Arbeitsplatz. Alle werden befördert, nur ich nicht. Alle kriegen eine Provision, nur ich nicht. Das ist alles nicht wahr. Wenn das gut für dich ist, kriegst du es. Wenn nicht, nicht. Und das sollte unsere Herzenshaltung sein. Gott, wenn es gut für mich ist, lass es sich mir nahen. Wenn es schlecht für mich ist, halte es ab. Richtig? Die meisten Menschen auf dieser Welt könnten mit einem Lottogewinn nicht umgehen. Auch die Christen nicht. Gott hat mir das vor Jahren gegeben und ich liebe dieses Bild. Ich spiele kein Lotto, weil Glücksspiel nicht von Gott ist. Aber würde ich jetzt 10 Millionen Euro gewinnen oder hätte die letzte Woche gewonnen und ich würde hier freudig herkommen in meiner Gemeinde, weil sie mich ja so lieben, erzählen, Leute, ich habe die Woche 10 Millionen Euro gewonnen, stellt euch mal die Freude vor. Die Gesichter wären nicht so sehr freudig, weil es gibt sofort zwei Gedanken. Der erste Gedanke, 100%, sei ganz ehrlich, hör in dein Herz, mir wird es genauso gehen, ich bin ehrlich. Warum der? Warum nicht ich? Und wenn du diesen Schock überwunden hast, kommt der Gedanke Nummer 2. Thomas, wir waren doch schon immer gute Freunde. Ich wäre offen für deinen Segen. Ich sehe da so einen Stern, der meinen Namen trägt. Oder so einen kleinen Stier aus Italien, würde ich auch gern fahren. Also ich bin offen für deinen Segen, Thomas. Richtig? Aber würde kaum einer da sitzen und sagen, Vater, ich preise dich, dass du meinen Bruder so oder meine Schwester, ist ja wurscht egal, so gesegnet hast. Weil unser Herz noch voll Neid ist, voll Eifersucht. Und es muss raus. Richtig? Muss es raus oder nicht? Wenn du dich mitfreuen kannst an jemand, dem es gut geht, ohne Neid, bist du richtig, bist du ganz nah am Ziel. Amen. Ist aber still geworden. Aber das ist die Wahrheit. Aber wir wissen, dass der Vers noch weitergeht. Gut, nächster Teil vom Vers. Ist das nicht schön? Wer spricht hier? Jesus. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dein Glaube. Wo kommt der Glaube her? Aus dem Hören des? Schon wieder schließt sich ein Kreis. Seht ihr das? Er hat nicht gesagt, Petrus, bisher warst du so ein toller Typ. Ja? Ich lass dir das mal durch. Komm, einmal. Ich bin nicht so verklemmt. Einmal lass du daneben liegen. Hat es Jesus gesagt? Nein. Was sagt Jesus? Oh, Petrus, ich werde dich trösten, wenn es dumm läuft. Hat es, ne? Er hat gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Amen. Dasselbe macht Jesus heute noch. Der steht vom Vater, ist dein Anwalt, dein Parakletos, der für dich bittet und betet, dass du nicht fällst. Und nochmal, wir lesen das mit der Brille des neuen Bundes. Amen. Der vollkommene Glaube ist wo? Wo? In dir. Mehr Glauben, wie du jetzt hast, wirst du nie haben. Ihr versteht's noch nicht, gell? Früher habe ich gesagt, der Arnold Schwarzenegger hat viel mehr Muskeln wie ich. Ist das wahr? Nein, er hat dieselbe Anzahl der Muskeln. Nicht einen mehr. Ja, aber bei dir sieht man nichts, Thomas, bei dem schon. Das hat einen Unterschied. Weil er trainiert und ich nicht mehr. Früher habe ich auch gepumpt. Wo ich bei der Bundeswehr war, habe ich 12 Mann beim Armdrücken besiegt, nacheinander, in einer Stunde. Hatte ich 3 Wochen Armschmerzen, aber ich war der König. Danach waren sie alle ganz freundlich zu mir. Amen. Er hat trainiert und ich nicht. Und es ist im Geist dasselbe, 1:1. Es gibt Leute, ich höre alles zu sagen, ja, Benny Hinn, Reinhard Bonke hat viel mehr Glauben wie ich. Nein, hat er nicht. Hat er doch, aber nicht, weil er besser ist wie du. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Er hat denselben Zugang zu allen Gütern wie du, weil er ist auch nur ein Bruder. Und bei Gott sind alle Kinder gleich. Stell dir mal vor, du hast es jetzt heute Morgen begriffen, gehst hier raus und fängst an zu trainieren. Nimmst deine Bibel und liest einen Vers nach dem anderen, so lange bis du es begreifst. Kennt ihr Psalm 23? Oh, ich habe das jahrelang gebetet, vor allem wenn es mir schlecht ging. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, wenn ich zum Tal des Todes. Gott hat auch schon die Finger im Ohr gehabt. Fängt er wieder an zu plärren. Oh Mann. Dann fängt Gott zu mir zu reden an. Was Gott sagt, ist immer knallhart. Lies mal die Evangelien. Jesus war immer knallhart. Ihr seid Natterngezücht, Schlangengezücht, ihr seid Pharisäer, seid. Der war nicht der liebe nette Jesus mit den Sandalen oder mit dem Frauengesicht wie Hollywood und so Conchita Wurst mit Bart. So siehst du Jesus immer in den Filmen, so sah der nicht aus. Das war ein raffer Typ. Und dann sagte der Vater zu mir, Thomas, die ersten 3 Worte bei Psalm 23 sind die wichtigsten. Hast du die nicht verstanden, liest nie wieder weiter und bete nie wieder weiter. Boah, das ist aber lieb, ne? Der Vater im Himmel liebt mich, haben wir vorhin noch gesungen. Und haut er mir so eine rein. Nein, das ist Liebe. Die Wahrheit ist Liebe. Wenn du hier einen Rotzbolle hängen hast in deinem Bad und er hängt, der macht, wenn du reinkommst, blub, 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 und keiner sagt dir was zu dir, weil sie dich lieben. Und du gehst nachher ins Bad und siehst es. Da fühlst du dich aber geliebt, oder? Nach einer Stunde hier drin. Oder ist das Liebe, wenn einer hingeht und sagt, du, komm her, bitte. Oh, peinlich, knallrot. Aber danach geht's wieder weg. Und dann, danke, dass du was gesagt hast. Das ist Wahrheit, oder? Das ist Liebe. Alles andere ist keine Liebe. Wie fängt der Psalm 23 an? Wer weiß es? Der Herr ist. Bete darüber. Mach dir die Mühe. Ich habe Wochen darüber gebetet. Ich sag, Herr, offenbare es mir. Der Herr ist, der Herr ist. Und dann fing ich an, dann sprudelt es aus mir raus. Da glaube ich's nicht. Da glaube ich's nicht. Da glaube ich's nicht. Auf einmal habe ich gemerkt, ich habe das runtergeleiert. In der Hoffnung. Nee, Hoffnung hilft nicht. Glauben hilft. Glauben versetzt Berge, nicht die Hoffnung. Amen. Hoffnung ist immer, dass einer kommt und den Berg versetzt. Glaube ist, ich mache es schon selber. Amen. Ist der Herr dein Hirte oder nicht, dann wird dir nichts mangeln. Er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er weidet dich auf grüne Aue und. Er bereitet einen Tisch im Angesicht Satans. Nee, das will ich nicht, Thomas. Ich will, dass der Herr mich entrückt. Ich hasse die Welt. Der Teufel ist so böse. Ich will jetzt weg. Ich habe Schnauze voll. Und der Herr sagt, komm, setz dich an den Tisch. Wir wollen heute mal so richtig den Satan provozieren. Nee, das will ich nicht. Nee. Ich habe es nicht geschrieben. Ich habe es nicht erfunden. Mir dürfte nicht böse sein, okay? Halleluja. Schreibt ihr den Satz auf, den hat der Herr mir heute Morgen gegeben, im Zusammenhang. Wenn ihr nicht an der Wahrheit arbeitet, wird die Lüge an euch arbeiten. Wenn ihr nicht an der Wahrheit arbeitet, in Klammer, das Wort Gottes ist gleich Jesus, wenn du nicht mit der Wahrheit arbeitest, wird die Lüge an dir arbeiten. Wer weiß noch, was Angst ist? Antiglaube. Angst ist genau das Gegenteil von Glauben mit derselben Kraft, mit derselben Power, mit denselben Prinzipien. Richtig? Wie fing bei den meisten Menschen Angst an? Zum Beispiel eine Phobie. Wie fing die an? Eine Spinnenphobie. Wo jemand Schweißausbruch und Panik kriegt, wenn er eine Spinne sieht. Weil die so groß ist, mit solchen Zähnen, und wenn sie dich erwischt. Nein, die ist so klein. Die trauen sich nicht mal, die einzusaugen oder sonst was. Die kreischen und schreien, kriegen Schweißausbruch und stehen sie. Es fing mit einem Gedanken an, wo sie zum ersten Mal so eine Spinne wahrgenommen haben. Und dann hat eine Stimme zu ihnen gesagt, das ist ein Monster. Und der Rest hat sich daraus entwickelt, aus einem Wort. Richtig? Kein Baby kommt auf die Welt und liegt dann da und macht und sieht dann oben irgendwo eine Spinne und die kapiert gar nicht, was eine Spinne ist. Kein Mensch kommt mit Spinnenphobie auf die Welt. Das produziert sich. Und wie wirst du frei von dieser Angst, von dieser Phobie, von der Spinne? Nur ein Beispiel. Wie? Indem du ein Wort empfängst, wo jemand zu dir sagt, oder eine Stimme, tritt drauf. Hä? Jetzt schreiben mir wieder irgendwelche Tierfreunde E-Mails. Tritt auf die Spinne. Fertig. Und das machen manchmal Leute, die dabei sind, die Frau so, und der Alte, wo ist das Problem? Okay, oh, wow. Im Geist ist das nichts anderes. Eins zu eins dasselbe. Manchmal erzählen mir Leute, sie haben keine Angst vom Teufel, aber vor Dämonen, die in ihrem Haus rumschwirren. Dann sage ich, vor den kleinen Dämonen hast du Angst und vom Obersten nicht. Das ist schon ein bisschen komisch. Wenn Arnold Schwarzenegger drei kleine Brüder hätte, 3, 5 und 4, und du sagst, ja, vor denen habe ich Angst, aber vor dem nicht. Weiß nicht, ob das so gesund gewesen wäre. Ja? Du brauchst keine Angst zu haben vor dem Teufel. Gar nicht, überhaupt nicht. Amen. So, Matthäus 13. Ich möchte euch heute so richtig fett segnen, dass ihr rausgeht und sagt, Mann, das war das beste Steak wieder heute Morgen. Amen. Das Gleichnis vom Sämann. Da ist so viel Material drin, könnte ich Seminar drüber halten. An demselben Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See. Weiter. Es sammelte sich eine große Menge bei ihm, dass er so, das brauche ich alles gar nicht. Weiter. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen. Siehe, es ging ein Sämann aus zu sehen. Dieser Sämann hat ganz viele Bedeutungen. Es ist Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, das bist du, es ist dein Pastor. Das Reich Gottes besteht in Samenform, schreib dir das auf. Kein Meister fällt vom Himmel, sondern es passiert alles in Samenform. Gott kommt nicht vom Himmel, sagt so, du willst, was weiß ich, IT-Techniker werden, bumm, kommt ein Blitz und du bist es. Gott gibt dir ein Wort. Durch einen Prophet, durch irgendwas, wo du spürst, oh, ich liebe Computersachen und so, ich würde gern IT-Spezialist werden. Richtig? Oder du kriegst eine Prophetie, gib alles auf und geh irgendwo hin und sei dort Missionar. Das kommt in Samenform. Jede Zusage, die Gott dir gibt, kommt in Samenform. Wenn die Krankheit dich knechtet und du zu Jesus findest, wie funktioniert Heilung? Sie kommt in Samenform. Amen. Ihr müsst euch anschauen, wie Jesus geheilt hat. Da liegt ein Verkrüppelter am Teich Bethesda. Und ich liebe Jesus. Was willst du? Wenn da schon ein paar da gewesen wäre, ich sage, Meister, Alte, kannst du nichts gucken lassen? Was? Mann liegt da nichts laufen. Was wird wollen? Warum dumm fragen? Jesus hat nicht gefragt, weil er dumm gefragt hat. Er fragte ihn, damit er was macht. Spricht! Spricht! Was willst du? Ich will laufen, geheilt werden. Jesus sagt, steh auf und in dein Bett. Bub, passiert's. Kommt einer mit einer verkrüppelten Hand. Meister, selbe Situation, weißt du? Diese Hand nichts gut, Mann, weißt du? Die Jünger waren so, die haben es nicht verstanden. Und er fragt ihn wieder, was willst du? Was wird er wohl wollen? Warum fragt Jesus immer? Weil wenn Jesus die Leute einfach geheilt hätte, wären die weggelaufen, hätten nach 10 Minuten ihre Hand angeguckt und gesagt, das kann doch gar nicht sein. Was wäre gewesen? Sofort wäre das, was sie gesprochen haben, in Existenz gekommen. Wupp, und die Hand wäre sofort wieder gewesen. Deswegen will Jesus immer, dass du sprichst. Wer heilt dich? Wenn du Krankheit hast, Wehwehchen, wer heilt dich? Du selber. Fahr nirgends hin, brauchst keine Hand auflegen. Kannst du noch machen, ist nicht verkehrt. Aber wenn du verstanden hast, dass du ein Erbe bist, was dir gehört, fängst du an zu herrschen im Leben an Christi Stadt. Amen. Und Paulus schreibt, das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, solange der Erbe unmündig ist, unmündig, Mund reden, nichts gut reden, nichts Resultat. Versteht ihr? Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Sklaven oder einem Knecht wie viel Unterschied? Kein. Obwohl er, was ist? Erbe über alle Güter. Stell dir vor, Prinz Charles wäre als Baby entführt worden. Wächst 20 Jahre bei einem Bauer auf. Mein Lieblingsbeispiel. Und dann suchen sie ihn und über DNA finden sie ihn und stellen fest, DNA, ja, das ist Prinz Charles. Der heißt nicht Charles, der heißt Henry. Henry der Bauer von den Highlands. Wie sieht er aus? Wie ein Bauer. Wie riecht er? Wie spricht er? Wie denkt er? Jetzt kommt er in den Buckingham Palace. Das Erste, was die mit ihm machen, ist waschen. Waschen. Das ist das Erste, was der Heilige Geist mit dir macht an deiner Bekehrung. Waschen, waschen. Alles weg. Amen. Aber dann haben die ein Problem. Die ziehen dem feine Kleider an und einen Goldring und eine Goldkette und setzen den auf einen schönen Stuhl. Das Problem ist nicht, wenn der da sitzt. Das Problem ist, wenn der anfängt reden. Hey, was gibt's denn Essen hier, wenn ihr los? Wenn der isst, ja, so haben wir gegessen daheim. Was muss aus ihm raus? Der Bauer. Es hatte 40 Tage gedauert, Israel aus Ägypten zu führen. Es dauerte 40 Jahre, Ägypten aus Israel rauszubekommen. Das ist der Prozess, durch den wir durchgehen. Dass wir aufhören zu denken wie ein Bauer, unsere royale Identität annehmen, wir sind Söhne des Allerhöchsten, anfangen so zu denken und mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Halleluja. Amen. Ist das schwierig? Nein, aber es ist der längste Prozess. Wo du anfängst zu sagen, ich bin ein Sohn Gottes, Heilung gehört mir. Gesundheit gehört mir. Versorgung gehört mir. Leute, das sind Gottfakten. Du brauchst nicht mehr für Heilung beten oder Versorgung. Das hat Gott dir zugesagt. Christen beten ständig dafür. Sie sind nur beschäftigt mit Versorgung und Heilung. Dabei gehört ihnen alles. Wenn wir es verstanden hätten, wären wir am Evangelisieren. Die gute Botschaft raustragen, den anderen sagen, komm zu Jesus, da hast du alles. Aber wir schauen auf uns, auf unseren Mangel und dann schämen wir uns, dann haben wir Minderwertigkeit, dann ist der Wind aus den Segeln, stimmt's? Aber wenn du voller Glauben bist, kannst du rausgehen. Du brauchst dich für niemanden schämen und für nichts. Gott hat dir vergeben. Wie viel? Wer weiß es noch? Alles. Amen. Am Kreuz. In weiser Voraussicht. Manchmal treffe ich auf Menschen, die können nicht verstehen, dass die Sünde, die sie morgen tun, heute schon vergeben ist. Wäre das nicht wahr, müsste mir Jesus jeden Tag neu kreuzigen. Immer abends um 12. Dann sind die Sünden von heute weg. Morgen Abend kreuzigen wir ihn wieder. Stimmt's? Entweder ist es bezahlt oder es ist nicht bezahlt. Das ist aber nicht der Freischein zum fröhlich Weitersündigen, sondern es ist die Tatsache, Christus hat gesagt, es ist vollbracht. Und merkt ihr, wie pervers Religion ist? Wenn ein Sünder zu bestimmten Christen geht, will keine Namen nennen, ja, Bruder, dann betest du 10 Vater unser. Dann ist der Heiland wieder gnädig. Dann spendest du so und so viel auf mein Konto. Ich gebe dir gleich die Nummer. Leute. Amen. Ich glaube, bevor eine Erweckung kommt in Deutschland, und ich glaube, dass das Vaterherz dafür brennt, zerstört er erstmal Religion. Die ganzen Leute in den Kirchen wachen langsam auf. Ich sitze in einem Gebäude und das Gebäude ist nicht der Leib. Der Leib ist lebendig. Wenn du Hunger hast nach dem Echten, wird Gott dich genau dorthin führen. Wenn du mit dem Falschen zufrieden bist. Du triffst heute noch Leute, die sagen, Hitler war gut, Honecker war super. Ja, wir durften nicht reisen, aber in der DDR war es auch schön. Du triffst auch im Gefängnis Leute, die sagen, meine Zelle ist wunderbar. Ich habe die gerade erst frisch gestrichen. Was willst du denn von mir? Jesus hat gesagt, die Salbung ist auf mir, um Gefangene zu befreien, blinde Augen zu öffnen und so weiter. Richtig? Weißt du, was Jesus nur macht? Er schließt deine Zelle auf und macht die Tür auf. Aber die meisten bleiben leider drin sitzen. Den Rest ihres Lebens. Haben nie verstanden, dass sie eigentlich schon frei sind. Gehen aber nicht aus ihrem Gewohnten raus. Sondern bleiben in allem Alten und dann kann nichts Neues entstehen. Denn neuer Wein ist für die neuen Schläuche. Halleluja. Okay, jetzt gehen wir rein. Halleluja. Weiter. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Weiter. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Weiter. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Weiter. Einiges fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Weiter. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht. Einiges 100-fach, einiges 60-fach, einiges 30-fach. Ist Gott gut? Ja. Wisst ihr, wir beten es alle. Bärbel hat es vorhin gebetet. Ich bete es auch oft, weil es mir noch passiert. Ich bete immer 30, 60, 100-fältig. So denken wir in dieser Welt. Wir wollen uns steigern. Lies mal, was hier als Erstes steht. Gott sagt 100-fach. Und dann geht doch runter, weil er weiß. Versteht ihr? Gottes Ziel ist die Fülle. Alles voll. Das volle Maß. Und nicht erst sich steigern. Das ist Religion. Bruder, wenn du zu uns kommst, darfst du wachsen. Du darfst dich steigern. Die Erleuchtung empfangen. Und viel Geld bezahlen. Das wird dann nicht so genannt. Das heißt dann anders. Aber hier steht 100-fach, 60-fach und 30-fach. Ist das nicht gigantisch? Wow, das ist der gute Teil. Okay, dann kommen wir zur Auslegung von diesem Gleichnis. Interessiert euch das? Ab Vers 18. Weil die Jünger verstanden es mal wieder nicht. War ausnahmsweise mal, dass sie was nicht verstanden. Das war eigentlich permanent. So hört ihr nun dieses Gleichnis von Seemann. Weiter. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, lies, was hier steht. Wenn jemand das Wort Samen, nochmal, das Reich Gottes kommt in Samenform. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, wenn er sagt, da kann ich nichts mit anfangen. Was soll das alles mit Jesus am Kreuz? Und Blutvergießen, habe ich auch schon gehört von Leuten. Ja, ich kann nicht an den Christengott glauben. Der hat alle Tiere umgebracht. Da floss so viel Blut vom Tempel. Und dann Jesus, der hat auch geblutet. Meine Güte, Herr. Manchmal diskutiere ich mit Veganern und wie die alle heißen. Und wie heißen die anderen da, die anderen komischen Vegetarier und so. Jeder darf nach seiner Fasson glücklich werden. Erst vor ein paar Wochen sage ich, wenn alle Menschen kein Fleisch mehr essen, gehst du auch nach Afrika und hältst den Löwen das Maul zu? Ja, das ist ja dann der nächste Schritt. Dann macht das alles keinen Sinn. Ob die Löwen begeistert sind, weiß ich nicht. Es gab ja mal einen Prediger, der wollte die Löwen bekehren. Da ist er nach Afrika, war mitten vom Löwenrudel umzingelt und hat er gemerkt, da komme ich nie mehr raus. Dann hat er gebetet, hat gesagt, lieber Heiland, mach, dass die Löwen sich benehmen wie Christenkinder. Da haben die Löwen einen Kreis um ihn gemacht, die Tatzen gefaltet und haben gesagt, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was uns beschert hast. Auch nicht schlecht, oder? Also, wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, wer kommt sofort? Wer kommt sofort und sagt, das ist doch unlogisch? Wer kommt sofort mit Logik? So kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Und dieses Gleichnis vom Seemann, da geht's nur um dein Herz. Manche Menschen haben eigene Wege in ihrem Herzen, die sind so plattgetrampelt, wenn da ein Same drauf fällt, der wird zertreten. Der kann auch nicht in die Erde rein, der Weg ist so hart. Kennt ihr das? Ich habe mit Leuten zu tun gehabt und gesagt, vergib deinem Vater. Frauen mit Missbrauch. Nein, mache ich nicht. Mit Bitterkeit gestorben. Dann hatte ich hier eine Frau vor Jahren, auch Missbrauch vom Vater. Dann habe ich gesagt, komm, wir beten miteinander. Dann hat sie ihrem Vater vergeben, der schon lange verstorben war. Und dann werde ich nie vergessen. Dann kommt sie, wir kommen zu hoch vom Beten mit geschlossenen Augen. Und ihr ganzes Gesicht leuchtete weiß. Wie Mose vom Berg. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Sofort totale Befreiung. Ist Gott gut? Das funktioniert sogar noch, wenn derjenige, der schuldig ist, gestorben ist. Aber hier geht es um harte Wege im Herzen. Nächster Vers. Bei dem aber auf den felsigen Boden gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Oh, habe ich hier schon viele Leute gehabt. Thomas, wenn du Hilfe brauchst, wende dich an mich. Dann weiß ich mittlerweile, nein, das werde ich niemals tun. Thomas, wenn du finanzielle Unterstützung brauchst, sag es mir. Ja, das werde ich auch niemals tun. Weil das sind Schwätzer. Jemand, der wirklich hilft, schwätzt nicht. Und er will auch gar nicht, dass du weißt, dass er geholfen hat. Amen. Der weiß, mein Lohn ist beim Herrn. Richtig? Ich hatte hier Leute jeden Sonntag, der obligatorische 5 Euro nach dem Opfer. Kommen die immer. Thomas, da hast du was Gutes. 5 Euro, gell, aber teil das Ei, Bruder. Was soll das? Willst du jetzt überheilig sein, weil du mir 5 Euro gegeben hast? Wirf es ins Opfer und lass die Rechte nicht wissen, was die Linke tut. Und vertrau Gott, dass er dein Belohner ist. Amen. Alles andere ist Manipulation. Aber da siehst du die Herzenshaltung. So funktioniert die Welt. Tu Gutes und sprich darüber. Oh, die spenden alle so viel. Selbst der Bill aus dem Gate. Ich frage mich, welches Gate der vertritt. Das Gate to Heaven oder das Gate to Hell? Habt ihr euch mal gefragt? Apple, wir haben einen angebissenen Apfel. Was glaubt ihr, für was das steht? Firmen sind voll von Satanismus. Unfassbar. Taco Bell, da ist ein Auge drin. Hunderte, fangen wir jetzt nicht an. Okay, bei dem, der es auf felsigen Boden gesät ist, nimmt es sofort mit Freuden auf, weiter. Aber er hat keine Wurzeln in sich. Keine Wurzeln, es geht nicht tief. Er sagt, ja, ich hab dich gern. Und denkt, bist mir so schnupper wie jeder andere auch. Kennt ihr so Leute? Ja? Sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Petrus war so einer. Herr, ich werde sterben für dich. Und dann ist er hinterhergeschlichen wie so eine Katze. Und dann hat gesagt, hey, warst du nicht auch beim Nazarener? Ich kenne den nicht. Petrus musste das lernen. Wisst ihr warum? Er hat ihn 3-mal verleugnet, 3-mal hat er antworten müssen, ich liebe dich, Herr. 2-mal war Philia. Im Griechischen gibt's für das Wort Liebe 4 Worte. Im Deutschen nur eine. Philia ist die Menschenliebe. Er antwortete 2-mal Philia. Und Jesus fragte ihn ein 3. Mal, liebst du mich? Und dann sagte er Agape. Da fing er an zu verstehen. Nicht meine Leistung, Philia ist menschliche Leistung. Ich kann meine Frau lieben aus menschlicher Leistung. Aber wenn es hart auf hart kommt, brauche ich Agape. Sonst lasse ich mich scheiden. Richtig? Seid ihr bei mir oder nicht? Und Petrus musste diesen Prozess lernen. Und dann sagte Jesus zu ihm, wenn du dich dereinst bekehrst. Wo steht Bekehrung im Wort? Da. Wenn du dich dereinst bekehrst, stärke wen? Deine Brüder. Warum? Es gibt kein besserer Berater in deinem Leben als jemand, der mal zerbrochen wurde. der weiß, wie es ist in der braunen Masse. Das sind die besten Leute, die dir helfen können. Stimmt's? Eine Frau, die kein Kind hat und die mitgeht zu deiner Geburt, sagt, stell die nicht so an. Ich kann ja nicht so wehtun. Los, drück jetzt nochmal, dann ist draußen. Mann, wie lange soll ich noch da bleiben? Kann ja wohl nicht warten. Schrei doch nicht so rum. Eine Frau, die schon 3 Kinder hat und dabei ist, Schätzle, das schaffst du. Komm, komm, atmen, atmen, hecheln, hecheln. Der arme Nico, der sitzt in der ersten Reihe. Richtig? Komm, noch eine Presswehe. Oh, ich sterbe, sterbe. Nein, du stirbst nicht, du schaffst es jetzt. Richtig? Sei dir bei mir. Petrus war immer die große Klappe bei den Jüngern. Er hat meistens als erstes geantwortet. Herr, soll ich beten, dass Feuer vom Himmel fällt? Solche Ideen hatte der. Als er auf dem Berg der Verklärung war und sagte, Herr, es ist super hier, wir bauen 3 Hütten. Ein McDonald's, ein Burger King und ein Taco Bell. Und dann sagte der Vater, oh Mann, das ist mein Sohn, auf den hörst und ansonsten hältst du die Schnauze. Du musst es mal frei interpretieren. Und du hältst die Schnauze so lange, bis du verstehst, was Sache ist. Amen. Wie war Petrus danach? Was war der danach für einer? Sein Schatten fiel auf Kranke und die wurden geheilt. So war der Herr mit ihm. Er hat ihn nicht verworfen, nicht verurteilt, nicht abgelehnt. Er hat ihn durch dieses Tal des Todes durchgeführt und noch mächtiger hervorgebracht wie jemals zuvor. Und dann verstand Petrus, die Ehre gehört dem Vater allein und sonst niemand. Amen. Halleluja. Sammy, habe ich überhaupt noch Zeit? Ich habe kein Zeitgefühl. Was haben wir gesagt? 4 Stunden noch bis 4, gell? Gut, super. Halleluja. Nächster Vers. Halleluja. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, der das Wort hört, Dornen im Herzen. Dornengestrüppe im Herzen. Kennt ihr solche Menschen? Dornengestrüppe im Herzen. Die das Wort hören und die Sorge der Welt und Corona und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort. Ersticken den Samen. Ersticken das Wort. Und wenn du dich mit denen unterhältst, hörst du immer als erstes nur Angst, Sorgen, wie soll es weitergehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind die schlimmsten Leute für mich persönlich. Ich muss da echt Gnade nehmen vom Herrn, weil ich kann den Mist nicht mehr hören. Und das meine ich nicht böse oder verurteilend. Weißt du, nach 30 Jahren ist irgendwann mal gut, oder? Halleluja. Und die triffst du auch nach 30 Jahren und du denkst, hey, wie geht's dir? Ach, weich. Ach ja, Ach, die Freude des Herrn, gell, Thomas? Das Leben ist schon hart, gell, manchmal. Hab schon einige Schicksalsschläge hinter mir. Da macht's bei mir, schnell weg, 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 lauf, so schnell es geht. Das ist Unglauben. Amen. Ich will glauben und nicht unglauben. Und umgekehrt ist genauso, wenn du einen triffst, der ist voller Glauben. Wow, das habe ich erlebt und das. Und du so, wow, erzähl mal mehr. Wow, krass, wow, toll, wow, stark, oder? Es baut auf, es macht Mut, es gibt Freude zurück. Halleluja, und das ist, was wichtig ist. Und hier siehst du, sie haben Dornen im Herzen. Wer hat die Dornen gesät? Wer weiß es? Satan. Und sie haben sich nicht darum gekümmert. Ich habe so ein schönes Blumenbeet vom Haus, so. Wie heißen die Dinger da, diese ewig grünen Dinger da, so wetterfest und gruscht. Ich kenne mich da nicht aus. Aber irgendwann habe ich gedacht, mir gefallen die Dinger, ja. So Wüstenblumen oder Steinblumen, egal. Seit 2 Jahren wächst da Unkraut. Und je mehr ich rausreiß, desto mehr wächst da. Geht mir das auf den Senkel. Denke ich, wo kommt das Unkraut her, ja? Das war immer so schön. Und ich bin kein Gärtner, absolut nicht. Bitte macht mir keine Tipps oder schickt mir E-Mails, interessiert mich nicht. Aber ich habe so gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann irgendwann ging's mir so auf den Wecker, nach einem Jahr habe ich gedacht, ach, steigt man die Tasche. Kennt ihr das? Unkraut, mir wurscht. Auf einmal hast du meine schönen Dinger nicht mehr gesehen, nur noch Unkraut. Habe ich gedacht, oh Alter, wie schnell geht denn das? Und das ist echt nicht gelogen. Ich reiß die raus, 2 Tage später sind die wieder so groß. Wie geht denn das? Unkraut. Aber dann lernst du Lektionen fürs Leben. Jesus redet immer aus dem Leben, nicht von komischen, seltsamen Sachen, sondern immer Dinge, die wir verstehen können. Die Leute, die das betrifft, die haben sich nicht um die negativen Sachen gekümmert und gesagt, raus mit den negativen Gedanken. Die kannst du auch nicht ermutigen. Alles, was du sagst, trifft bei denen aufs falsche Ohr. Du gibst ihnen eine Ermutigung oder ein Lob oder ein Kompliment. Oh, hast du abgenommen, es sieht aber toll aus. Soll das etwa heißen, dass ich fett war? Frauen kommen hier rein, hier erlebt sei. Wow, cool, hey, hast du neue Frisur, sieht toll aus. Soll das etwa heißen, dass ich vor Aussehen habe wie ein Schrubber? Und du denkst so, hä? Was da, hä? Hä? Oder du sagst, wenn jemand einen Kuchen mitbringt, hey, der Kuchen war aber besonders lecker heute. Vielleicht war das einfach nur mein Zustand. Was soll das etwa heißen, dass meine Kuchen sonst nicht gut sind? Ich habe nichts anderes zu tun, wie mich mit so einem Käse auseinanderzusetzen, oder? Halleluja, aber ich bin schon viel besser geworden. Preis sei dem Herrn. Und der Reichtum, erstickendes Wort, die sind auch nie fürs Reich Gottes irgendwo zu gebrauchen, weil es sich nur um die Finanzen drehen. Das hat Jesus gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du wirst den einen lieben und den anderen auch lieben. Nein, du wirst den verachten. Und er nannte den Dämon, der über die Finanzen herrscht, Mammon. Bei Namen. Also, du kannst nicht dem Geld dienen und Christus. Geht nicht. Geht nicht. Überhaupt nicht. Das ist unmöglich. Ja? Aber Gott ist gut. Wisst ihr das? Als Bärbel und ich angefangen haben, vor 10 Jahren hier Dienst zu tun. Ich habe mich selbstständig gemacht, wollte mich mit dem Zweiradladen selbstständig machen, hat nicht geklappt. Dann hat die Frau vom Arbeitsamt gesagt, ja, was machen Sie denn jetzt? Sag ich, ja, ich könnte noch Prediger machen. Würden Sie das unterstützen? Ach, Herr Bauer, Sie sind so cool, machen Sie, was Sie wollen, ich unterschreibe das. Dann habe ich 9 Monate lang Geld vom Arbeitsamt gekriegt, dann waren die 9 Monate rum. Dann hat der Pastor, der mir versprochen hat, mich einzustellen, hat sein Wort gebrochen. Und zwar genau rechtzeitig, 4 Wochen bevor mein Geld zu Ende war. Nachdem du Geld für Selbstständigkeit bekommen hast vom Arbeitsamt, kriegst du keins mehr. Toll, gell? Noch 4 Wochen Zeit. Hab ich mich gefreut. Halleluja, der Pastor hat mich fallen lassen. Halleluja, kein Geld mehr vom Arbeitsamt. 9 Monate weggeschmissen. Halleluja. Bärbels wochenlang am Heulen, Dauerheulen. Kann ich verstehen. Ich habe gekämpft mit den Tränen. Und dann gab's Heidelberg schon. Das war keine Gemeinde, es war nur so eine kleine Gruppe von 10, 15 Leuten. Von den 15 Leuten waren 8 Gemeinde geschädigt. Die wollten in keine Gemeinde mehr. Die anderen gingen sporadisch in eine Gemeinde. So, toll. Dann sagt der Herr zu mir, vertrau mir. Sag ich, und was noch? Vertrau mir. Geht es ein bisschen genauer? Vertrau mir. Ein bisschen konkreter, vertrau mir. Dort fing man an mit 75 Euro Opfer sonntags. Habe ich mich gefreut. Mein Tank ist bezahlt. Ich fuhr von Heilbronn immer nach Heidelberg. Habe ich mich gefreut. Danke, Herr, du bist treu. Dann habe ich mich mit dem Pastor unterhalten. Sagte, du musst für 500 Euro glauben. 500 Euro mit 8 Gemeindegeschädigten. Und verstehe? Und dann wurde es so ein bisschen mehr. Und irgendwann hatten wir so 800 Euro. Habe ich mich gefreut. Aber mit 800 Euro kann ich nicht leben. Richtig? Oder du? Ich nicht. Mit Frau und 2 Kindern und Haus und Kind und Kegel. So, und dann kam der Erste immer näher. Die Schallmauer kam immer näher. Und ich merkte schon, wie langsam mir schlaflose Nächte bekam. Und da habe ich gesagt, Bärbel, wir haben jetzt eine Entscheidung und die treffen wir jetzt gemeinsam. Entweder wir vertrauen jetzt auf Gott, dass er unser Versorger ist und wir gehen aufs Wasser. Oder wir lassen das Ganze und ich suche mir einen Job. So, wir brauchen keinen Stress, wir machen das jetzt so. Und dann habe ich gesagt, du hast jetzt 2 Wochen Zeit noch, überleg das und dann sag mir, was du entschieden hast und dann machen wir das. Ja, Schatz, ich glaube, wir müssen Gott vertrauen. Na ja, ernsthaft jetzt? Ja. Mit denselben 15 Leuten, wir sind aufs Wasser gegangen, komplett aufs Wasser. Weißt du, was aufs Wasser gehen heißt? Kein Henkel, kein Griff, kein Fallschirm, nichts. Auf dem Wasser gehen, wie viel ist da? Nichts. Und habe ich gesagt, mit ganzem Herzen gehen wir jetzt aufs Wasser. Mit denselben 15 Leuten, ich weiß bis heute nicht, wie das ging, hatten wir am nächsten Monat 3.000 Euro Opfer. Und wieder 3.000 und wieder 3.000 und wieder 3.000. Ich habe keine Ahnung, wie das ging. Ich weiß es nicht. Aber ich sah nur 15 Leute, die bockig waren. Ich wurde den ersten Sonntag dahin gezwungen. Dann den zweiten Sonntag von meinem Pastor. Dann den dritten Sonntag. Da wollte man Urlaub fahren. Da musste ich den Urlaub absagen. Ich war so gut drauf, dahin zu fahren und zu predigen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann den vierten Sonntag. Und da hatte ich schon so einen Hals. Aber das Komische war, da war eine Salbung, die war der Hammer. Lydia, du warst von Anfang an dabei. Marlies auch und ein paar andere noch. Rainer. Und am vierten Sonntag sagt Gott zu mir, das ist deine Gemeinde. Heidelberg, Gemeinde, Ich habe 2 Jahre zu meiner Frau gesagt, ich mache alles, aber kein Pastor. Ich habe 8 Pastoren hinter mir, alle Burnout, alle keine Zeit, alle gestresst, alle kaputt. Das tue ich mir nicht an. Aha, da war ich schon 9 Jahre Co-Pastor. Sag ich, mache alles, aber kein Pastor mehr. Und dann sind wir aufs Wasser gegangen. 3.000 Euro. Ist Gott gut? Und dann habe ich den nächsten Sonntag gesagt, Leute, der Herr hat zu mir geredet. Und alles so, ja. Sagt, es gibt eine Gemeinde hier. Alle, puh, puh. Dann bin ich raus. Aber Herr, die wollen nicht. Wir waren mit Mose. Die wollen nicht, Herr. Und dann hat Gott zu mir gesagt, habe ich zu dir gesagt, du sollst dich mit den Leuten besprechen? Wann habe ich das gesagt? Aha. Nee, hast du nicht. Warum machst du das dann? Ich habe gesagt, es wird eine Gemeinde. Ob die da noch da sind, weiß ich nicht. Aber du bist noch da. Und dann habe ich schnell die Vision gekriegt mit dem Kompass. Heute predige ich noch immer. Und es ist gut. Und Gott wird immer stärker und immer treuer und ich verstehe immer mehr aus dem Wort. Amen. Oh, Halleluja. Weiter, schnell, schnell, schnell. Gott, wir brauchen noch Zeit. Halleluja. Herr, lass die Sonne stehen, ich brauche Zeit. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist der, der das Wort hört und versteht. Hört und versteht. Manchmal ist der längste Weg von hier, von den Ohren ins Herz. Hören und verstehen und dann auch Frucht bringt und der eine trägt 100-fach, 60-fach, 30-fach schon wieder. Ist es nicht der Hammer? Und ich glaube, die 4. Gruppe bringt mehr Frucht als 100.000, die nicht glauben. Einer kann die Welt verändern. Einer. Amen. Ein Mose reicht, um das Volk rauszuführen. Ein Josua reicht, um das Land einzunehmen. Wir denken immer, wir brauchen vieles, nicht wahr? Wir brauchen einen, der steht und glaubt. Amen. Der nimmt das Land ein. Halleluja. Sprüche 6, Vers 2. Und hier nochmal auf die Dringlichkeit und die Wichtigkeit der Worte. Sprüche 6, Vers 2. So bist du gebunden. Was bist du? Lies, was hier steht. Gebunden durch deine Worte und gefangen in der Rede deines Mundes. Ja, die Oma hat Brustkrebs gehabt, meine Mutter hat Brustkrebs gehabt und ich krieg's wahrscheinlich auch. Du wirst den beste Brustkrebs kriegen, den es gibt. Gott wird dich mit dem besten Brustkrebs segnen, weil du das sprichst. Versteht ihr? Und dann kannst du hinschauen und sagen, der Teufel hat mir Brustkrebs gegeben. Nee, der war's nicht. Das warst du selber. Leute, das ist hart, was ich sage, aber es ist die Wahrheit. Amen. Du musst sagen, die Oma hat Brustkrebs gehabt, die kannte Jesus nicht. Die Mama hat Brustkrebs gehabt, die kannte Jesus auch nicht. Aber ich kenne Jesus und mein Erlöser lebt. Amen. Und kein Unheil wird sich meinem Hause nahen. Keine Krankheit wird sich mir nahen. Ich bin unter dem Blut des Lammes. Amen. Und mit mir ist die Ära von Brustkrebs für immer in meiner Linie ausgestorben. Und dann wirst du genau das erleben. Amen. Ist das schwierig? Nein. Matthäus 12, Vers 36. Auch hier nochmal eindringliche Ermahnung. Und zum Glück gibt's für uns aus der Sicht der neuen Schöpfung Gnade. Amen. Wo Gott größer ist als das, was wir reden. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen. Hier steht nicht wiedergeboren, nicht wiedergeboren. Hier steht alle Menschen. Amen. Müssen Rechenschaft geben am Tage des Gerichts von jedem nichtsnützigen Wort, das sie geredet haben. Seht ihr, wie wichtig das ist? Und wisst ihr, was wir sagen dürfen? Alles ist unter dem Blut des Lammes. Und der Vater sagt, das stimmt. Amen. Das ist die Rechenschaft, die wir geben. Nicht wir haben es vollbracht, sondern Christus. Aber alle anderen Menschen müssen für den Quatsch, den sie geredet haben, Rechenschaft geben. Amen. Okay, noch eine schnelle Bibelstelle, Jesaja 35, 11. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie Gott redet, was Gott denkt über sein Reden. Interessiert euch das? Was sagt Gott über seine Worte? Das ist wichtig für uns. Was Gott über seine Worte sagt. Oh, 55, sorry. So soll das Wort, was? Das Wort, das aus meinem Munde geht, sein, sagt Gott der Vater. Ist das wichtig, was Gott sagt? Gott sagt, so soll das Wort sein, was aus meinem Mund geht. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wir tun, was mir gefällt und es wird ihm gelingen, wozu ich es sende. Liest man ganz schnell, ist aber nicht gut. Punkt 1. Gott sagt, er redet. Lydia, machst du den Punkt dran? Gott sagt, er redet. Es ist wichtig, dass Gott redet. Er kann auch schweigen. Aber Gott sagt, er redet. Reden wir auch? Wichtig, wir sollten uns mit Gott vergleichen, nicht mit irgendjemand sonst. Gott redet, Punkt 1. Punkt 2. Was redet er? Was ihm gefällt? Gott redet, was ihm gefällt. Wir reden oft Dinge, die uns nicht gefallen. Sind wir ganz ehrlich. Wenn du Negatives redest, das ist nicht gut. Man kann es sogar wissenschaftlich beweisen. Wissenschaftler haben mal den pH-Wert auf der Zunge gemessen von ganz normalen Menschen, haben gesagt, reden Sie mal Gutes, war der pH-Wert auf der Zunge, war neutral. Dann haben sie gesagt, schimpfen Sie jetzt mal 10 Minuten. Dann haben die das gemacht. Da war die Säure auf der Zunge. Säure. Warum sagt man, das stößt mir sauer auf? Mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Ich sage dir, 99,9% der Krankheiten kommen aus den Worten der Leute, die das reden. Sofort. Ja, ich war beim Arzt, ich habe jetzt Diabetes. Was hast du? Merkst du, was sie sagen? Der Arzt hat gesagt, ich habe Diabetes. Das ist das Dümmste, was man tun kann. Als wiedergeborener Christ kannst du sagen, ich war beim Arzt, der hat es gemessen. Die Messung sagt das, aber mein Wort sagt das. Was achtest du größer? Das Problem, dann wird Gott ganz klein, oder du machst Gott groß und dein Problem wird ganz klein. Merkt ihr, wo wir scheitern? Bei dem, was in uns drin ist. Das, mit was wir gefüllt sind. Der neue Wein für die neuen Schläuche. Amen. Gott redet, was ihm gefällt. Was Gott redet, ist gut, gerecht, rein, heilig. Gott wird niemals in Ewigkeit sagen müssen, oh, was ich damals da gesagt habe in der Church at the River, oh, das war jetzt nicht so gut. So spricht der Herr, ich habe mich geirrt. Ich wollte dich heilen, aber hat leider nicht geklappt. Nein, das ist alles dummes Zeug. Okay? Punkt 3. Das Wort macht was? Es geht aus. Wir denken, wenn wir reden, ja, que sera, sera, macht doch nichts, tut doch nicht weh. Du kannst einen Menschen mit Worten genauso töten wie mit einem Messer. Glaubst du das? Die Bibel sagt, wer ein Bruder Mörder ist, kommt nicht ins Reich des Himmels. Früher wurden Menschen mit dem Schwert getötet. Sichtbar, äußerlich. Heute werden Menschen mit Worten getötet. Auch in Gemeinden. Wenn du negativ redest über irgendjemand, prophezeist du und proklamierst du die Hölle. Wisst ihr, was das Krasseste ist, was Jesus jemals zu mir gesagt hat? Wo ich mich über jemanden aufgeregt hat, hat Jesus zu mir gesagt, Thomas, bin ich für diesen Menschen gestorben am Kreuz, ja oder nein? Das fragt er vielleicht dich heute Morgen. Ja oder nein? Wieso verurteilst du ihn dann, wenn ich bezahlt habe? Warum denkst du, du bist besser wie er oder wie sie? Richtig? Das hilft zum Vergeben, das hilft zum Loslassen. Egal, wer was gemacht hat, ist nicht die Frage. Ich habe es euch schon oft gesagt, wenn Adolf Hitler 45 im Führerbunker gesagt hätte, Jesus, vergib mir, wäre er in den Himmel gekommen. Wir wollen das nicht. Passt nicht in unser System. Wir wollen, dass der leidet, richtig? Paulus war ein Massenmörder. Er war ein ganz böser Mensch. Und er glaubte, er dient Gott, indem er die Menschen umbringt. So gibt's eine Religion, die heute auch noch Menschen umbringt und glaubt, sie tut es für Allah. Kennt ihr die zufällig? Nichts Neues unter der Sonne. Nichts Neues. Aber Gott redet Gutes. Punkt 4. Es tut, wozu er gesagt hat. Gottes Wort geht was aus? Es hat einen Auftrag und es hat was in sich? Kraft. Punkt 5. Es kommt zurück zu ihm. Das nennt man was? Saat und Ernte. Und jetzt schau dir einen Samen an. Egal welchen Samen du nimmst. In den Samen ist die Power eingebaut, ein Senfbaum oder was auch immer zu werden. Richtig? Ist genauso wie in Prophetie. Gibt nur zwei Möglichkeiten bei Prophetie. Es war von Gott, es war nicht von Gott. Dazwischen gibt's nichts. Wie prüft man Prophetie? Wenn es sich nicht erfüllt, war es nicht von Gott. Ganz einfach. Es gibt manche Steinchen, die sehen äußerlich aus wie ein Samenkorn. Es gibt Steine, die sehen aus wie ein Ei vom Vogel. äußerlich schwierig. Aber in einem ist die Power drin, dass es sich erfüllt und zurückkommt, und im anderen ist nichts. Merkt ihr den Unterschied? Die Power. Gottes Reich kommt wie, in welcher Form? In Samenform. Und alles, was Gott dir sagt, dir verspricht, dir verheißt, für dich erworben hat, kommt in Samenform. Richtig? Ein Samen braucht drei Dinge. Erde, Wasser, Zeit. Jeder Samen. Die Erde ist dein Glauben, dein Herz. Wenn der Samen nicht in dein Herz gesteckt wird, in dein Glauben, wo du sagst, ja, Gott hat gesagt, so wird es sein, passiert mit dem Samen nichts. Er kann nicht aufgehen. Was braucht der Samen noch? Wasser. Du musst diesen Samen begießen, es sind deine Gebete. Wo du sagst, okay, wie Abraham, es sind 20 Jahre schon rum, aber Gott hat gesagt, ich werde Vater vieler Völker. Punkt. Du begießt permanent den Samen. Und zuerst wächst der Samen nach unten und dann kommt er aus der Erde raus. Und dann geht's aber ganz schnell. Wir wollen gleich sehen. Wir gehen nächsten Tag hin und graben und gucken, ob der Samen noch da ist. Das tötet den Samen. Das ist Unglauben. Jeder Bauer weiß es. Red mal mit natürlichen Landwirten. Wenn die einen Samen sehen, wenn du den am nächsten Tag raustust, ist der tot. Den kannst du nicht mehr nochmal zudecken. Da kommt nichts mehr. Du hast ihn getötet durch den Unglauben. Und dann braucht es Zeit. Jedes Baby braucht 9 Monate. Und dieser Samen braucht auch so lang. Schau dir das an. Das Wort der Samen ist gut, gerecht, rein und heilig. Okay? Es ist Glauben in dieses. Gott glaubt an jeden Samen, den er gibt. Er weiß, das wird ein Baum. Das sieht man aber gar nichts. Aber Gott weiß es. Gott sagt, in diesem Samen ist Vollmacht und Kraft. Du musst dann nicht irgendwas dazu tun. Der braucht nur Wasser, deine Gebete, wo du deinen Glauben bestätigst. Aber du musst nicht den Samen ausgraben und gucken, ob der das richtig macht. Der weiß, was er zu tun hat. Das Wort Gottes, was du nimmst für dein Leben, weiß, was es zu tun hat für dich. Amen. Und es kommt zurück. Wie kommt der Samen zum Landwirt zurück? 100-fältig, 60, 30-fältig. Ist das nicht der Hammer? Überlege mal, wie gut Gott ist. Du investierst einen Samen, einen, und du kriegst eine 100-fache Belohnung dafür. So ist unser Gott. Viele haben nicht verstanden im Reich Gottes, wenn sie Finanzen sehen. Sie geben geizig und sie ernten geizig. Nicht, weil Gott geizig ist oder sie straft, sondern weil ihr Samen so wenig ist. Einen Samen hier, einen Samen da, 5 Euro für den Pastor, teil das ein. Schön. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. Darf ich? Eine, und dann sind wir fertig. Psalm 119, 72. Das ist jetzt noch die Sahne für deine Torte heute Morgen. Das noch obendrauf. Und ich hoffe, das ist deine Herzenshaltung. Ich hoffe, da bist du angekommen. Das Gesetz oder das Wort deines Mundes ist mir lieber als 1000 Stück Gold und Silber. Wenn du das verstanden hast, dann hast du alles verstanden. Wenn Geld und Silber und Reichtum und Ehre und Ruhm und alles dir nichts mehr geben kann und du sagst, Herr, dein Wort, dein Gesetz, was in mein Herz geschrieben ist, ist besser als all das. Richtig? Dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn dich niemand mehr kaufen kann, wenn du nicht korrupt bist, wenn du nicht ein Judas-Herz hast, wo du die ganze Zeit denkst, wie kann ich Jesus verraten, wie kann ich ihn ausliefern, sondern wenn du sagst, ich bin treu bis zum Schluss. Ihr könnt alles mit mir machen, ihr könnt mich verbrennen, aber ich werde meinem Gott nicht abschwören. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir für das Wort heute Morgen, auch wenn es jetzt sehr lang war, aber ich glaube, du wirst die Menschen mächtig damit segnen, sie frei machen. Heilige Geist, ich bete, dass du an dem Wort arbeitest, die Menschen nicht loslässt davon, dass viele Dinge hochkommen, bearbeitet werden, weggehen, dass die Menschen frei werden. Dein Wort macht frei, dein Wort ist die Wahrheit. Vater, ich bete, dass viele, wo ein Wackelhaus hatten, dass das Wackelhaus jetzt auf einen festen Felsen kommt, sie feststehen. Papa, ich bete, weil dein Wort sagt, du bist ein Belohner von denen, die dich suchen. Für jeden, der heute Morgen durchgehalten hat in dieser Hitze, in dieser Wärme, trotzdem gekommen ist. Vater, dass du sie belohnst, weil du ein Belohner bist, Vater. Ich bete, dass sie durchbrechen in der Freude, Vater, und ich bete auch, dass alle alten Krusten abfallen, dass alles Alte, alle Enttäuschung, die in der Vergangenheit war, geht und dass sie sich neu ausstrecken nach dem, was vor ihnen liegt. Vater, wir wollen nicht nach hinten schauen, was nicht war oder was wir nicht hatten. Wir wollen nach vorne schauen und erkennen, dass die Hoffnung der Herrlichkeit, wozu wir von dir berufen sind. Vater, wir wollen erleben, wie dein Name geheiligt wird, wie dein Name gepriesen wird. Jesus, ich bete, dass ganz Heidelberg dich lobt und preist und ganz Deutschland in die Erkenntnis deiner selbst kommt. Vater, jetzt, wo das Finsternis am dunkelsten ist, leuchtet die kleinste Kerze am hellsten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns gebrauchst zur Ehre deines Namens und zur Verherrlichung deines Namens in dieser Zeit, in der wir leben. Danke, Vater, dass wir verstanden haben, wie wichtig dein Wort ist. Und dass dein Wort die einzigste Wahrheit ist in dieser Welt, die in Ewigkeit Bestand hat. Du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte bleiben in Ewigkeit. Halleluja. Amen.